Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns. Die Evangeliumslesung, unser Predigtext, ist heute in Johannes 12, Abvers 20. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren nach Jerusalem, um anzubeten auf dem Fest. Sie traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Herr, segne dieses Wort auch an unser Herz. Amen. Zwei Punkte für heute. Die Zeit ist gekommen. Das Leben ist da. Erstens also, die Zeit, die neue Zeit ist gekommen. Leben wir nicht doch auch in aufregenden Zeiten, nicht wahr? Welche unglaubliche Erfindungen gibt es nicht tagtäglich? Ihr Älteren unter uns, ihr habt wahrscheinlich nie gedacht, was für eine Veränderung dieses Handy mit sich bringen wird, wie es die Welt verändert. Wenn ich das meiner Oma gesagt hätte, also ich habe sie nie gekannt, aber wenn, so vor 50 Jahren, Oma, wenn ich so in die Uhr rein spreche, dann kann ich mit meinen Verwandten in Deutschland reden. Dann würde sie wahrscheinlich sagen, du, pass auf, der Teufel ist mächtig, aber Gott ist mächtiger. Sie hat ja noch gerade die erste Mondlandung auf dem Fernseher miterlebt, wie das ausgestrahlt wurde. Und das grenzte ja auch schon an den Turmbau zu Babel, wie die Menschen einen Turm bauen wollen, der bis in den Himmel reicht. Selbstverständlich geschehen ja auch so viele positive Dinge. Wenn wir daran denken, es gab, soweit wir wissen, noch nie so wenig Kriege und noch nie so wenig Flüchtlinge wie in dieser Zeit. Immer noch viel zu viele, klar. Aber im Großen und Ganzen, vieles ist auch besser geworden. Diese weltweiten Maßnahmen, die übergreifende globale Koordination, die gab es ja auch so noch nie in der Weltgeschichte. Die Welt ändert sich dramatisch. Zurück zu unserem Bibeltext. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Er wird noch eine Woche lang mit ihnen sein, aber sie wissen noch gar nicht alles, was da Dramatisches passieren wird. Irgendwie unterbricht Johannes so seine Beschreibung mit diesem Ereignis. Es waren einige Griechen in Jerusalem, die auch zum Fest gekommen waren, die wollten Jesus gerne sehen. Und da trifft es Jesus wie ein Schlag. Es ist wirklich soweit. Das Himmelreich Gottes ist jetzt da. Es geht jetzt los. Wir fragen, wieso? Was geht denn jetzt los? Da müssen wir wieder zurückblättern zum Alten Testament, zu den alten Propheten. Wie oft haben sie es da nicht schon angekündigt? Es kommt eine Zeit, dass auch die Heiden vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden zum Heil unseres Gottes strömen werden. Es ist eine Ankündigung, die die Juden schon fast überhört hatten. Denn die Juden wurden ja schon jahrhundertelang schwer unterdrückt. Zuerst durch die Assyrer und dann die Babylonier. Unter dem Perserkönig konnten sie wieder in ihr Land zurückkehren, den Tempel wieder aufbauen. Sie haben sich als Volk wieder konstituiert. Aber dann kamen die Griechen und dann auch jetzt die Römer. Die haben schwere Lasten auferlegt. Somit haben die Juden sich auch verschanzt, sich zurückgezogen, die religiösen Gesetze noch enger gezogen, sich noch mehr getrennt von den heidnischen Völkern. Die Juden waren, und in Klammern sind es, ein stolzes Volk, berufen sich auf die Auserwählung Abrahams, auf die Gegenwart Gottes im Tempel und sind mit den mosaischen Gesetzen wirklich ein einzigartiges Volk unter den Völkern. Aber, und das ist das Tragische an dieser Entwicklung der Absonderung, damit haben sie irgendwie auch ihren Ruf verpasst. Nämlich, dass auch sie das Licht der Heiden sein sollen, dass der Segen Abrahams auch auf alle Völker, Sprachen, Rassen und Nationen sich ausbreiten sollte. Indem sie sozusagen eine Mauer um sich gebaut haben, um sich zu schützen, haben sie das Heil Gottes für sich annexiert. Dennoch gilt das prophetische Wort. Am Ende der Zeiten werden sie kommen. Gott setzt seine Heilsgeschichte durch mit oder ohne seinem Volk. Und hier darf ich gleich hinzufügen, Gott wird das Evangelium in aller Welt verkündigen lassen, mit oder ohne uns. Aber welch ein Vorrecht, wenn auch wir, wie Philippus und Andreas machen können, wir bringen die Griechen zu Juden. Wir bringen die Griechen zu Jesus. Wir bringen die Deutschen zu Jesus. Wir bringen die Afrikaner zu Jesus, die Zulus, die Engländer. Von unseren Gemeindegliedern sind in China. Einige reisen nach Amerika. Einige sitzen in Deutschland, das ja auch inzwischen ein heidnisches Volk geworden ist, oder? Sie gehen hinaus, manchmal ohne, dass sie es wollten, aber wo immer sie hingehen, merken die Menschen, hey, aber diese Lüneburger sind doch anders, nicht wahr? Nicht, weil sie Deutsch oder Lünebergisch sprechen, sondern sie haben etwas im Leben, was sie anders macht. Und irgendwann fragen dann auch die Chinesen, die Amerikaner, die Deutschen oder wer auch immer, wir möchten mal sehen, was ihr habt. Und sie führten sie zu Jesus. Jesus erkennt mit ihrem Kommen und mit dieser Frage, jetzt ist es soweit, das Königreich Gottes bricht an. Die Welt wird sich von nun an dramatisch ändern. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Man könnte meinen, dass jetzt auch all die Jesus-Fans zu Jesus strömen werden. Sie werden ihn zujubeln, Vuvuzelas blasen und Unterschriften erhaschen, so wie wenn ein Filmstorm arriviert oder wie ein Sportheld verehrt wird. Aber wir wissen ja, diese Verherrlichung wird anders sein als erwartet. Diese Verherrlichung wird Erhöhung sein am Kreuz. Aber das kommt dann noch. Vielleicht, damit auch die Griechen gleich aufgeklärt werden, sagt ihnen Jesus ganz nüchtern nun, worum es geht. Der zweite Punkt, das neue Leben ist da. Und hier begegnet uns der Wochenspruch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber es stirbt, bringt es viel Frucht. Das klingt irgendwie wie ein Widerspruch, ein Paradox. Nicht wahr? Ein Paradox ist, es sieht so aus, ob sich die Dinge ausschließen, aber sie gehören zusammen. Wenn zum Beispiel bei einem kleinen Kind irgendwann die Zähne wackeln, na, dann sagen wir Erwachsenen, der Zahn muss raus. Ja, das Kind könnte aber jetzt sagen, darf meine schönen Zähne verlieren? Ja, dann kriegst du auch noch bessere. Siehst du, das klingt wie ein Widerspruch. Man soll Zähne verlieren, damit man neue gewinnt. So ist es gemeint. Nun, in unserer Jesu-Rede finden wir ebenfalls ein Paradox. Jesus sagt, wenn jemand leben will, muss er sterben. Das klingt widersprüchlich. Was ist damit gemeint? Und Jesus bringt den Vergleich mit einem Weizenkorn. Jetzt müsst ihr Farmer eigentlich sprechen und erklären, was geht da vor. Wir könnten auch ein Milliskorn nennen oder eine Bohne oder irgendeine Saat, die gepflanzt wird. Was passiert denn da in der Erde unter der Erdoberfläche? Heutzutage können die Wissenschaftler genau beobachten, was sich da in der Struktur, in den Genen und Zellen des Weizenkorns verändert. Dann durch die richtigen Umstände, Dunkelheit, Feuchtigkeit, Berührung mit der Erde und so weiter, kommt der ganze Wachstumsprozess im Gange. Aber Tatsache ist, dass nach einiger Zeit das Weizenkorn nicht mehr so da ist, wie es eingepflanzt worden war. Es verwandelt sich. Dafür entsteht eine neue Pflanze. Und diese Pflanze wird später viele neue Weizenkörner hervorbringen. Wir können zwar heutzutage erklären, wie dieser Prozess da vor sich geht, aber warum, was da eigentlich geschieht, das bleibt bis heute ein Geheimnis. Wir können auch die Prozesse im Leben auch erklären und beschreiben, aber wir können nicht genau sagen, warum Dinge im Leben passieren. Wir wissen nur, etwas Erstaunliches passiert. Das ist nun also der Vergleich, den Jesus vorhält, um einen anderen Prozess verstehen zu können. Im Stil einer Bibelstunde müssen wir nun ein paar Dinge doch noch hervorheben, nämlich die Erklärung von dem Wort Leben, das hier ja oft vorkommt. Da haben wir in der Bibel bzw. im Griechischen diese Unterscheidung. Wir sprechen von dem biologischen Leben. Also wir haben alle einen Leib, Körper, Herz, Blut, Vitalität, Energie, Bewegung. Das ist unser biologisches Leben. Wir sind lebendig. Zweitens wird unterschieden, wir haben auch eine Psyche. Wir haben einen Geist, wir haben Denken, wir haben einen Charakter. Wir haben ein Weltbild, wir haben Erwartungen. Und oft in der Bibel wird dieses Leben beschrieben als ein doch sehr ziemlich egoistisches Leben. Wir leben immer für uns selbst. Das ist die Psyche, das Leben. Wir wollen es voll machen. Aber drittens, dieses volle Leben, dieses andere Leben, dieses wirkliche Leben, das sich lohnt für zu leben, das wird mit einem ganz besonderen Wort Leben beschrieben. Zoe heißt das im Griechischen, aber wir nennen es einfach das göttliche Leben, das Jesus geben will. So, nun sagt Jesus, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Damit meint er nicht das Erste, also das Selbstmord, dass man einfach nur stirbt. Wer sein Leben dahin gibt, der wird leben. Nein, nicht dieses Leben, sondern die zweite Kategorie. Wer seine Psyche dahin gibt, wer sich selbst sein Denken und sein Ich aufgibt, der wird das Dritte, das Vollkommene, das Wahre Leben finden. Negativ gesagt, wer an der Psyche, wer an das Leben festhält, der wird verlieren. Jesus deutet damit schon an, dass er selber nur das Leben geben kann. Wir müssten da hinzufügen, wer mich, Jesus sagt, wer mich in sich aufnimmt, der wird wie ein Weizenkorn gepflanzt. Und da geht es nicht, dass ich als egozentrischer Mensch lebe und gleich christuszentrisch leben. Das geht nicht. Das schließt sich gegenseitig aus. Ich muss mein eigenes Ich, mein Egoismus aufgeben, meine Methoden, um das volle Leben kriegen zu können. Ich muss mich öffnen für die neue Wirklichkeit Gottes. Was ist das Risiko, dass ein Weizenkorn eingeht, wenn es sich selbst aufgibt? Jesus sagt, es kommt viel Frucht dabei heraus. Viel mehr, als was du dir hast erträumen lassen. Und dann nehmen wir ja in unserem Kontext hier der Passionszeit auch das Leben und Sterben Jesu mit hinein. Wir halten es vor Augen. Wir erkennen, er selbst, Jesus Christus, ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Er stirbt und er wird begraben. Für uns. Warum tut er das? Was kommt dabei heraus? Und dafür müssen wir eben mit Jesus weitergehen zum Kreuz. Wir werden mit den Frauen und den Jüngern zum Grab gehen. Wir werden am Ostersonntag mit den Aposteln singen: Der Tod ist besiegt, das Auferstehungsleben ist gekommen. Wir werden dann weiter mit den Völkern noch einmal hinaufziehen nach Jerusalem zu Pfingsten. Der Heilige Geist wird allen denen gegeben, die mit diesem Jesus verbunden sind. Was kommt dabei heraus? Da werden wir mit den Aposteln nach Himmelfahrt sie weiter begleiten, wie sie in aller Welt gehen, wie eine Gemeinde nach der anderen entstehen, wie Hunderte, Tausende Menschen dieses neue Leben in Christus empfangen. Und da gehen wir weiter durch die ganze Kirchengeschichte, durch die Jahrhunderte, von Europa nach Afrika, bis wir endlich hier auch nach Lüneburg gelangen. Du und ich, wir sind das Resultat des Leidens und der Auferstehung Jesu. Siehe da, du und ich und Milliarden von anderen Christen sind die Frucht, die dieses einzelne Weizenkorn Jesus Christus hervorgebracht hat. Und wenn das schon im Leben Jesu so ein unglaubliches, ein überwältigendes Resultat liefert, so sei gewiss, dass dieser gleiche Prozess sich auch in deinem und meinem Leben wiederholt, wie er ja schon in Christus geschehen ist. Ja, dieser Prozess geschieht doch auch bei jeder Taufe, bei jeder Konfirmation oder wo immer Menschen zum Glauben an diesen Jesus Christus kommen. Wir sterben in Christus, ja, unser psychisches Leben verschwindet. Doch mit Christus auch stehen wir wieder auf. Das wahre Auferstehungsleben ist schon da. So fragen wir, kann ein Mensch sich denn aufgeben? Kann jemand von sich aus sagen, ich bin nicht mehr selbstzentriert? Kann eine Person wirklich von sich behaupten, ich lebe nicht mehr für mich selbst? Und hier müssen wir das Wunder des Glaubens einfach auch stehen lassen. Wir können Dinge sehen und beschreiben, aber warum? Was geschieht eigentlich mit einem Menschen, der in Verbindung mit Jesus kommt? Und wir sehen doch das Resultat. Es klingt widersprüchlich. Es gibt Menschen, die sich selbst aufgeben und das wahre Leben finden. Wie und warum? Es bleibt ein Geheimnis. Wie wir einen äußerlichen Weizenkorn beschreiben können, aber was da wirklich innerhalb passiert, bleibt überlassen wir dem Heiligen Geist, der über Bitten und Verstehen Wunder über Wunder in Menschen bewirkt. Es ist möglich, in der Verbindung mit Jesus mein eigenes Ich aufzugeben, dass ein Mensch sagen kann, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ein Leben beginnt sich doch zu verändern. Leute versöhnen sich. Man wird frei, um zu geben und wird dadurch reicher. Man tut gute Arbeit. Man versucht, einander wieder nett zu sein, hilfsbereit zu sein. Man bemüht sich um das Wohl des Nächsten. Man sucht die Gemeinschaft mit Mitchristen. Man wird frei für sich selbst, frei für andere, frei für Gott. Das ist das Geheimnis in dir, in mir. Das ist die Frucht des Glaubens, die wiederum auch andere zu Christus führt, wie es Philippus und Andreas gemacht haben. Mögen wir heute wieder staunen über die Kraft in dem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Mögen wir erfüllt werden von dem Leiden und Sterben und der Auferstehungskraft unseres Herrn. Mögen unsere Loblieder immer wieder erschallen über das Wunder, das uns das geschah. Letare, freut euch. Amen. Und der Friede Gottes, der mehr ist, als wir begreifen oder verstehen. Unsere Herzen und Sinne bewahren. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.